Deutschlandfunk Interview.
Über Jahrzehnte war es der Goldstandard für wirtschaftsfreundliche Politik. Wer sich wirtschaftsnah geben wollte, der sprach sich dagegen aus. Zum Beispiel die Automobilindustrie mit zu strikten Umwelt- oder Klimaschutzauflagen zu belegen. Auf dem 50. Weltwirtschaftsforum in Davos, da war jetzt aber zu beobachten, dass sich da möglicherweise einiges neu justiert. So kündigte zum Beispiel BlackRock, die größte Unternehmensverwaltung der Welt, an, künftig stärker darauf zu achten, wie nachhaltig ein Unternehmen arbeitet. Der strikten Anlegerlogik folgend, wonach Klimakrisen Investitionsrisiken seien. Der Klimaschutz als Thema in Davos präsenter denn je. Darüber wollen wir am Abschlusstag des Treffens jetzt nochmal sprechen. Mit einem der beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, mit Robert Habeck. Am Dienstag war er noch in Davos. Heute Morgen erreichen wir Sie in Washington. Grüß Sie.
Hallo, grüß Sie. Guten Tag. Grüße nach Deutschland.
Wie sind Sie denn so schnell von Davos nach Washington gekommen?
In diesem Fall nicht mit dem Nachtzug. Also natürlich geflogen von der Schweiz in die USA. Anders geht es ja nicht. Oder außer man muss so lange segeln. Aber dann hätte ich es nicht reingekriegt in meinen Tag.
Okay, wollte ich nur kurz wissen. Wir wollen ja schauen auf die Davos-Bilanz heute am letzten Tag des Treffens. Wir haben gestern die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. Sie nennt den Klimaschutz eine Überlebensfrage. Werden die Grünen als Mahner jetzt überhaupt noch gebraucht?
Tja, also das ist ja erst ein Beginn eines Prozesses. Und ich glaube, dass eine entschiedene Umweltpolitik im Moment auch entschiedene Politikerinnen und Politiker braucht. Im Moment sind es erstmal nur Worte, die in Davos gefallen sind. Ich hoffe, dass denen auch Taten folgen. Und ich sehe eine große Aufgabe für meine Partei, aber natürlich auch für alle anderen Parteien, den Worten jetzt Taten folgen zu lassen.
Wir haben viele Worte gehört, auch unternehmensseitig. War dieses Treffen in Davos ein Treffen von Klimarettern?
Also in der Tat ist es so, dass die Unternehmen ihre Ansprache geändert haben. Und in den Gesprächen, die ich geführt habe, war das auch ernst. Das heißt, die haben verstanden, dass sie aus prinzipiellen Gründen die marktwirtschaftlichen Prozesse überdenken müssen, dass sie den Kapitalismus regulieren müssen, dass sie technische Innovationen lenken müssen und dass Wachstumsfetischismus, der sagt, es ist egal, was wir verkaufen, Hauptsache wir verkaufen es, falsch ist. Die Frage ist, kann das die Wirtschaft alleine machen? Und das glaube ich wiederum nicht. Das ist quasi die Grenze von Davos. Ich glaube, es braucht politische Steuerung. Sonst werden die zarten Pflanzen, die da sind, gleich wieder zertrampelt unter den Kräften von unregulierten Märkten. Und ich hoffe, dass das Signal genommen wird und aufgenommen wird, dass die Politik doch entsprechend handelt jetzt.
Aber es ist da nicht die wirtschaftliche Steuerung, die dann am Ende doch zieht. Wir haben jetzt diese Festlegung gesehen, ich habe es gerade zitiert, von dem BlackRock-Vize, der sagt, dass sich Unternehmen, die sich nicht um den Klimawandel kümmern, dass die künftig von Anlegern und Investoren bestraft werden. Also folgt der Klimaschutz da jetzt auch Marktmechanismen?
Ich sage ja, die Dynamik ist da. Die Banken suchen Anlagefonds. Sie haben das klar gesagt. Sie sagen, wenn jetzt das Vermögen von A nach B geht, wir tauchen ja in eine Zeit ein, wo sehr viel Geld vererbt wird, dann rechnen sie damit, dass die Erben sagen, naja, ich will mein Geld aber nicht in Kohleminen oder in Ölförderanlagen anlegen, sondern das muss schon woanders hingehen. Aber das reicht wahrscheinlich nicht, weil die Widersprüche doch sehr groß sind. Deswegen braucht es eine politische Rahmensetzung. Darüber wird ja gesprochen. Wir haben ja schon erste Schritte mit der CO2-Bepreisung unternommen. Es braucht sicherlich Ausstiegsfahrpläne für die verschiedenen Techniken, Verbrennungsmotoren, Kohlekraftwerke und so weiter. Und es braucht vor allem einen multilateralen Ansatz, das heißt also einen staatenübergreifenden Ansatz. Sonst wird es immer Widersprüche geben zwischen einigen Staaten, die vorangehen und anderen, die hinterherbleiben. Und dann gibt es Kuddelmuddel und wir erleben solche Probleme, wie Siemens sie hat, die ja glaubhaft, glaube ich, auch rausgehen wollen aus Kohleindustrie, aber in alten Verträgen drin hängen, die dann in verschiedenen Staaten unterschiedliche Wirksamkeiten entfalten. Dann kriegen die Unternehmen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Davor muss sie die Politik bewahren, also brauchen wir politische Steuerung.
Ja, der multilaterale Ansatz, den Sie beschwören, der schließt natürlich auch mit ein, dass wir die USA brauchen als Partner, dass Europa die USA braucht als Partner. Donald Trump hat in Davos gesagt, es werde Optimismus gebraucht, Kreativität, Innovation. Was war daran denn so falsch?
nichts spricht gegen Optimismus oder eine gewisse Leidenschaft. Aber Donald Trumps Politik ist ausdrücklich gegen diesen multilateralen, also staatenübergreifenden Ansatz gerichtet. Das hat er ja klar und deutlich gemacht. Er hat gesagt, ich habe das erfolgreich in meinem Land durchgesetzt, America first, und das müssen alle anderen Staaten auch machen. Ich bin jetzt ja hier seit 3 Tagen in den USA. Die transatlantischen Beziehungen, die Transatlantiker selbst in den USA schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sehen, dass eine stolze Tradition, eine auf Werte, auf Rechten, auf Kooperation basierende Tradition von Donald Trump und seiner Regierung gerade angegriffen und teilweise zerstört wird. Und das hilft dann eben tatsächlich nicht weiter. Gepaart mit einem Leugnen oder einem Verneinen des Klimawandels hat er den Geist, der in Davos da war, er versucht auszutreiben als zu befördern.
Na, dann lassen Sie uns noch drauf schauen, was die Europäer jetzt planen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat ja schon im Dezember ins Gespräch gebracht, eine sogenannte Grenzausgleichsabgabe. Also danach sollen Produkte, deren Herstellung besonders CO2-intensiv sind im Ausland, die sollen bei der Einfuhr in die Europäische Union mit einer Abgabe belegt werden. Man kann es auch Klimazoll nennen. Ist das eine gute Idee?
Das ist eine notwendige Idee, denn wenn in der Transformation beispielsweise Stahl erneuerbar hergestellt wird mit Wasserstoff statt mit Kohle, wird er teurer sein. Und wenn dann diese neuen Märkte nicht geschützt werden, dann werden die überrollt werden von billigerem Stahl, der woanders hergestellt wurde. Und dann ist die ganze Aktion wieder zum Scheitern verurteilt. Natürlich ist das Ganze nicht ohne Risiko, weil andere Staaten das als Abschottung ihrer Märkte begreifen werden. Umgekehrt kann man aber hoffen und darauf hinarbeiten, dass es die Umsetzung des Klimaabkommens befördert. Und die haben ja letztlich alle Staaten, bis auf die USA, die aussteigen wollen, unterschrieben, sodass eigentlich im Prinzip der Schritt der richtige ist. Also einen Anreiz zu geben, den anderen Staaten auch so zu produzieren.
Aber wir halten fest nochmal mit Blick in die USA, wenn Trump protektionistisch agiert, dann kritisieren wir das. Und wenn es aber um den Klimaschutz geht, dann heiligt der Zweck die Mittel, auch für neue Zölle.
Ja, aber das ist nicht ganz das Gleiche, weil in diesem Fall die Zölle, wenn sie dann kommen, diese Border Adjustments, inhaltlich qualitativ begründet sind. Also sie liegen nicht darin begründet, dass man einen Markt abschotten will gegen einen anderen Markt, gegen eine andere Nation, sondern dass man einen qualitativen Sprung schützen will. Es klingt ähnlich, aber es hat eigentlich eine andere Logik dahinter. Übrigens in den USA wird über das Gleiche diskutiert von der Opposition in diesem Fall, also den Demokraten, die auch ähnliche Prozesse wie den Green New Deal, den Frau von der Leyen angestoßen hat, ja hier auch bereden, sich Gedanken machen über eine CO2-Besteuerung und sich dann überlegen, wie sie ihren Markt schützen gegenüber Indien, China, was weiß ich. Also wenn man wollte, könnte man den Streit zwischen den USA und Europa auf dieser Ebene relativ schnell beilegen, setzt allerdings voraus, dass man Klimaschutzschritte unternimmt und auch ihre Berechtigung anerkennt.
Und Sie müssten, das frage ich jetzt provokativ, da müssen die Amerikaner aber auch erstmal das Richtige wählen. Im Herbst sind ja die nächsten Wahlen und da sind die Chancen von Donald Trump ja gar nicht schlecht, nochmal gewählt zu werden.
Die meisten, mit denen ich rede, sagen, es steht 50-50. Das heißt, er hat ganz gute Chancen, wieder gewählt zu werden. Ja, das stimmt. Aber man muss wirklich unterscheiden zwischen der transatlantischen Tradition, und das ist ja eine Wertegemeinschaft, ein Bündnis von demokratischen Werten und ein Verständnis von Politik als Kooperation und über multilaterale Institutionen zu gehen, und die Regierung Donald Trump. Die transatlantische Kooperation muss gehalten und ausgebaut und gestärkt werden. Wenn es Donald Trump auch noch eine weitere 4 Jahre gibt, dann muss es eben auf der Ebene darunter passieren, mit den jeweiligen Staaten, mit der Zivilgesellschaft, mit den Akteuren, die da sind, mit den Firmen und so weiter. Aber wichtig ist nicht, die Trump-Regierung mit der transatlantischen Tradition zu verwechseln.
Jetzt würde ich mit Ihnen gerne nochmal zurückkommen. Wir sind ja schon beim Thema Trump am Dienstag in Davos. Da hat sich Trump gegen, wie er es genannt hat, Propheten des Untergangs gewandt und die sogenannten oder von ihm sogenannten Vorhersagen der Apokalypse. Wir wissen ja, dass Greta Thunberg gesagt hat, sie wolle, dass wir in Panik verfallen. Ist diese emotionale Aufladung, ist die nicht wirklich ein Problem?
Also Frau Thunberg und alle, die bei Fridays for Future demonstrieren, sind eine Bürgerbewegung. Und jede Bürgerbewegung schürt Emotionen, und das darf sie auch und das soll sie auch im gewissen Sinne. Sie sind keine Regierung. Deswegen ist die Gleichsetzung von Donald Trump und Greta Thunberg oder auch von anderen Prozessen einfach falsch. Regierungen haben die Aufgabe, Lösungen zu finden. Bürgerbewegungen haben andere Aufgaben. Sie wollen aufrütteln, sie wollen die Gesellschaft wach machen. Das gilt für andere Bürgerbewegungen gegen Windkraftanlagen und Stromtassen und so weiter ganz genauso. Es ist nicht ihre Aufgabe, ausgeglichen zu argumentieren. Regierungen allerdings müssen es, und sie müssen vor allem Fakten zur Kenntnis nehmen. Und deswegen ist die Warnung vor den Untergangsszenarien insofern falsch oder, na, wie soll ich das sagen, bei Donald Trump, weil man ja weiß, dass er das Faktum Klimawandel selbst leugnet und nicht anerkennt. Und deswegen war das in einer schwachen Rede der schwächste Bestandteil.
Habeck, jetzt sind die Grünen nicht an der Regierung, aber auch keine Bürgerbewegung. Und Sie wollen ja auch erklärtermaßen regieren. Sie waren ja nicht minder emotional in Davos. Sie haben die Rede Trumps als desaströs bezeichnet. Sie haben gesagt, die Rede sei die schlechteste gewesen, die Sie je gehört haben. Wir hören noch mal rein, was Sie der Kollegin vom ZDF gesagt haben.
Wie konnte man nicht rechnen, dass diese zarte Pflanze in Davos, die nun mal versucht, Nachhaltigkeit zu denken, das ist ja auch für Davos was Neues, mit Trump einen Alliierten hat? Das ist wohl nicht zu erwarten gewesen. Aber er ist dann ja nicht kein Alliierter, sondern einfach, er ist der Gegner. Er ist der Gegner, er steht für all die Probleme, die wir haben. Und das muss eigentlich auch mal adressiert werden von den Leuten, die das hier veranstalten.
Robert Habeck, also auch ein hochemotionaler Auftritt, den Präsidenten der USA Gegner zu bezeichnen. War das ein Fehler?
Es war aus meiner Sicht eine angemessene Antwort und hochemotional würde ich es nicht nennen. Nein, die haben es ja eben diskutiert, angesprochen. Die Klimakonferenz hat ein Thema, eigentlich zwei Themen, nämlich inhaltlich, wie ändern wir unsere Wirtschaftsweise, dass wir das Klima schützen und Wachstum und Wohlstand vereinbaren mit Nachhaltigkeit. Und zweitens, wie schaffen wir das global? Es war ja das Weltwirtschaftsforum, nicht das nationale Wirtschaftsforum von irgendwelchen Staaten, die von sich behaupten, sie können alles am besten. Und beide Themen hat Donald Trump abgelehnt. Er hat gesagt, das sind nicht meine Themen, im Gegenteil. Und damit hat er sich gegen die Idee der Konferenz gestellt. Und ich habe es eben schon noch einmal gesagt, wenn die Zeiten ernst sind, und zwar demokratisch in der Zusammenarbeit wie vom Klimathema, dann sollte man nicht sich wegducken. Und ich glaube, ein Mensch wie Donald Trump, muss auch die Widerrede aushalten. Deswegen, nein, es war kein Fehler.
Aber über genau solche Äußerungen Trumps haben sich doch hier in Deutschland, haben sich in Europa viele aufgeregt, wenn er Merkel insane genannt hat, wenn er jetzt die Europäer als Sucker bezeichnet hat. Da ist die Aufregung in Deutschland doch regelmäßig groß. Sie haben jetzt den Präsidenten der USA, also eines der traditionell wichtigsten Partner der Europäer, als Gegner bezeichnet. Und Sie haben uns gerade gesagt, das war nicht emotional. Kann man sowas sagen, wenn man Minister werden will?
Also ich weise noch einmal darauf hin, dass ich nicht die USA gesagt habe, sondern Donald Trump. Und ich habe das eben versucht, schon auseinanderzudröseln. Es gibt eine Wertegemeinschaft zwischen der Präsident, aber ein Präsident, der die transatlantische Beziehung, wie sie von den USA in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurde und uns quasi beigebracht wurde, missachtet und verändern will. Das ist ja auch das Thema in den USA. Das heißt also, die Amerikaner selbst, die Transatlantiker selbst, die nicht auf Trumps Seite stehen, suchen eine andere Politik. Und wenn man Klimaschutz ernst meint und einen Präsidenten hat, der Klimaschutz verachtet, dann ist er ein Hindernis bei der Suche nach neuen Lösungen. Und in dem Sinne dann der Gegner auf der Konferenz. So ist es doch klar zu interpretieren. Das hat nichts mit der Gleichsetzung von Trump und der USA zu tun. Auf dem Unterschied muss ich leider bestehen. Und die Gleichsetzung, die jetzt in der Kritik an meinen Äußerungen passiert ist, ist hilft in der Sache nicht weiter. Ich glaube, man braucht gegenüber Donald Trump eine klare Sprache. Man muss auch immer noch sich erhören darüber, wie Politik und Verfahren hier mit Füßen getreten werden, Ausstieg aus dem Klimaabkommen, Ausstieg aus dem Iran-Abkommen und so weiter und so fort, wie er selber die EU als Gegner bezeichnet und behandelt. Also wenn wir die Fähigkeit, uns darüber zu empören, verlieren, wenn alles gleich ist, wenn es keinen Unterschied mehr in der Qualität von Politik gibt, dann macht doch politische Auseinandersetzung gar keinen Sinn. Man muss doch wissen, was richtig und was falsch ist. Man darf doch nicht einfach nur der Form nach allem zustimmen. Und ich finde, dass das Davos-Forum, gerade weil es den Versuch hat, in einem anderen Bereich, der neu war für die Wirtschaft, auch Fortschritte zu machen, ein richtiger Ort war, das zu thematisieren.
Grünen-Chef Robert Habeck heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Grüße nach Washington.
Sehr gerne.